Wir wollen zusammen ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament lesen, und zwar aus dem Epheserbrief, Kapitel 2. Die beiden Verse 15 und 16. Epheser 2, Abvers 15, wo es heißt, nachdem er in seinem Fleische die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hatte, auf dass er die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leibe mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Soweit das Wort Gottes zu unserem Text. Das Verständnis des Wortes Gottes macht uns reich in Christo. Und es ist kostbar, das Bibelbuch zu lesen, aber gewaltig wirkt es auf unsere Herzen, wenn wir die Zusammenhänge des Wortes, welches wir lesen, zugleich auch verstehen. Die Offenbarung des Gottessohnes geschah, wie wir wissen, im Fleische, weil er kam, um der Sünden wegen zu leiden und zu sterben. Rein als Gottessohn. Ohne im Fleische zu sein, hätte er, unser Herr, überhaupt nicht sterben können. Um des Zeugnisses willen musste der Herr an dem Orte den Tod erleiden, an welchem wir gesündigt hatten, und dieser Ort war die Erde. Nach dem Vers 15 hat der Herr die Feindschaft, wie es heißt, weggetan. Es mag viele, viele Feindschaften in dieser Welt geben. Diejenige Feindschaft, von der der Apostel Paulus hier redet, ist das Gesetz des Alten Testaments. Und um Verwechslungen aus dem Wege zu gehen, heißt es, das Gesetz der Gebote in Satzungen. Die Heilige Schrift redet hier das mosaische Gesetz als Feindschaft an. Und wir müssen sagen, inwieweit war denn das Gesetz überhaupt Feindschaft? Sagt nicht die Heilige Schrift, dass das Gesetz heilig, Römer 7, Vers 12, und gut, 1. Timotheus 1, 8, und geistlich ist, Römer 7, Vers 14, weshalb ist das, was heilig, geistlich und gut ist, zugleich Feindschaft? Und zwar darum, weil das Gesetz selbst keinerlei Rettung für uns enthielt. Ein Ausweg oder eine anderweitige Lösung war nicht im Gesetz. Vielmehr stellt dieses Gesetz Forderungen an den Menschen, die niemand zu halten vermochte. Und weil niemand es hielt, stand es letztlich auch noch zusätzlich zu unseren allgemeinen Sünden, gegen uns, Sünden vermehrend. Das Gesetz verurteilte also jeden Einzelnen, der es nicht hundertprozentig hielt, zum Tode. Das war das Gesetz. Das ist hier die Feindschaft. A. Dem Volke Israel erwies es einmal die allgemeine Sünde zum Tode und hinzu kommen dann die Gesetzesübertretungen auch einmal in überströmender Sünde. In Römer 5, Vers 20 heißt es, auf dass die Übertretung überströmend werde. Wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Und in diesem Vers ging es um das Gesetz, welches, wie es dort heißt, daneben einkam. Damit stand Israel, das Volk Gottes, gleich zweimal in der Schuld der Sünde. Oder wir können, wie die Schrift es sagt, in überströmender Sünde. Auch dann, wenn im Gesetz keinerlei Rettung war, überführte es den Israeliten von seiner Sünde. Das war die Zweckaufgabe des Gesetzes dann. Aber auch das im Fleische keine Gottwohlgefälligkeit war, zeigt uns die Wirkung des Gesetzes damals. B. Den Nationen erwies sich die Feindschaft einmal als eine allgemeine Sünde zum Tode durch Ungehorsam. Somit war Israel wegen der Gesetzesschuld in noch tieferer Sünde vor Gott als die Nationen. Denn diese konnten keine, kannten keine Übertretung des Gesetzes, weil sie gar kein Gesetz empfangen hatten. Und jetzt geben wir Acht. Noch bevor Gott durch das Kreuz die Versöhnung vollzog, Vers 16, tat der Herr in seinem Fleische, heißt es hier, die Feindschaft des Gesetzes hinweg. Das heißt, die dem Volke Israel vermehrte Sünde durch das Gesetz aufgeladen, tut Gott einfach hinweg. Und zwar, nachdem er in seinem Fleische die Feindschaft, das Gesetz, hinweggetan hatte, erst danach konnte die Versöhnung einsetzen. Die Beseitigung dieser Feindschaft geschah durch Christus, wie wir lesen, am Kreuz, an seinem Leibe, in Automation, ohne eines irgendwelchen Beitrages der Israeliten. Durch diese vorlaufende Beseitigung hinweggetan, dieser Feindschaft, war jetzt der Israelit und der Heide wieder auf eine Ebene gestellt auf eine Ebene gebracht. Diese Ebene nennt die Schrift Unglaube. Und wir lesen in Römer 11, Vers 32, denn Gott hat alle zusammen in dem Unglauben eingeschlossen, auf das er alle begnadigte. Die Beseitigung der Feindschaft des Gesetzes und als diese Beseitigung vollzogen war, konnte Gott die Feindschaft des Ungehorsams allgemeiner Sünden beseitigen. Und das geschah, indem nun Israel und die Heiden in der völligen Schuld des Unglaubens eingeschlossen oder zusammengeschlossen wurden. Eingeschlossen heißt ja auch so viel wie verwahrt oder festgelegt oder eingesperrt, dass es kein Entrinnen außerwegs gab. Damit war jeder, ob Jude oder Grieche, in der Schuld des Unglaubens an die Kette gelegt. Denn nur einen Schuldigen kann Gott begnadigen. Einen Unschuldigen kann man nicht begnadigen. Und in ähnlicher Art schreibt Paulus auch an die Galater in dem Kapitel 3, Vers 22 bis 23, wo es heißt, die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, auf dass die Verheißung des Glaubens an Jesum Christum denen gegeben würde, die da glauben. Hier sehen wir, wie die allgemeine Sünde unseren Glauben als eine Vorgabe erfordert. Das ist unser Teil. Die hier beschriebene Sünde, die da eingeschlossen ist, wurde in Römer 11, 32 Unglauben genannt. Wenn Gott nun alles, wie es heißt, in die Sünde des Unglaubens einschloss, damit die Begnadigung möglich wird, wie töricht sind dann Menschen, die Gott noch im Gesetz oder in der Werksleistung ihre Rechtfertigung suchen oder darin Gott gefallen wollen. Zu dem letzten Vers 23. Bevor aber der Glaube kam, heißt es, das ist der rechtfertigende Glaube des Neuen Testaments. Den Glaube war schon vorher da. War Israel unter dem Gesetz verwahrt oder eingeschlossen? Eingeschlossen, dass es nicht ausbrechen konnte, auf den Glauben hin, das heißt eingeschlossen im Gesetz ohne Glaubensrechtfertigung, auf den kommenden Christus hin. Zwar gab Gott den Menschen im Fleische die Möglichkeit, dem Herrn zu gefallen. Diese Gottgefälligkeit war aber, das ganze Gesetz zu halten und war wiederum nicht möglich, weil das sündliche Fleisch nicht mit dem Gesetz und fleischlichen Mitteln zu überwinden war. Und darüber schreibt wiederum der Apostel Paulus in Römer 8, Vers 3 und sagt, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches und der Sünde und für die Sünde sendend die Sünde im Fleische verurteilte. Das Gesetz, obwohl es geistlich war, Römer 7, Vers 14, wurde kraftlos, wie wir hörten, durch das Fleisch, in welchem Fleische die Sünde regiert. Darum ist auch das Fleisch der Erretteten nicht besser geworden. Sonst hätten wir heute als Kinder Gottes auch noch Rettung im Gesetz, wenn es irgendwie Gott annehmlich wäre. Demzufolge gelangen wir zum Schluss. Menschen im Fleische kann auch mit geistlichen Mitteln nicht geholfen werden. Weder mit menschlichen noch mit geistlichen Mitteln. Das wird dadurch klar. Jetzt sehen wir, wie tief, sehr tief durch die Sünde unser Fleisch vor Gott gefallen ist. Keine Rettungsmöglichkeit, eh und je mehr. Was war denn nun zu tun? Das ist doch das Problem, mit dem die Heiligkeit Gottes verbunden war, der uns retten wollte. Die Sünde musste zuerst im Fleische verurteilt werden. Das war der einzige Weg. Die Sünde musste im Fleisch Verurteilung finden. Und daher musste Gott den Weg der Sündenverurteilung an seinem Sohne vollziehen. Hierdurch konnte erstens diese Feindschaft des Gesetzes hinweggetan werden, Epheser 2,15, und zweitens die Feindschaft allgemeiner Sünden getötet werden, Epheser 2,16. Und allein nur so war es möglich, ein sündloses Opfer in einem sündlosen Leib Jesu, der ja im Fleische hier auf dieser Erde wandelte, in eine Verurteilung zu bringen. Wie aber konnte der Christus verurteilt werden, wenn er überhaupt keine Sünden hatte? Das war das nächste Problem. Da hatte er zuvor die Feindschaft von Schuld des Gesetzes und allgemeiner Sünden der Menschen auf sich genommen. Das heißt, der Herr Jesus hat die Macht, die in der Sünde war und die Sünde den Tod bewirkt. Wenn es nur um den irdischen Tod ginge, dann wäre ja alles aus gewesen. Aber es geht ja um den ewigen, um den zweiten Tod. Da geht's nicht mehr um das Fleisch, sondern da geht's um die Seele. Und erst nachdem der Herr Jesus alle unsere Schuld und Sünde auf sich genommen hat, dann erst konnte die Sünde im Fleische das Urteil empfangen. Hätte ein Sünder die Sünden der Welt auf sich genommen, hätten wir keine Errettung gehabt. Da wäre sie nicht überwunden worden. Es musste jemand sein, der die Sünde überwinden konnte. Das konnte nur ein sündloses Geschöpf sein. Aber nicht alle sündlosen Geschöpfe sind geeignet, die Sünde zu überwinden. Denn die Bibel Gottes Wort lehrt uns, dass auch Engelgeschöpfe, die an sich sündlos erschaffen waren, fallen konnten. Somit wäre unser Seelenheil in das gefahrvolle Bereich eines Engels nicht mit der Garantie unserer Errettung verbunden worden. Durch den Kreuzesruf, es ist vollbracht, erkennen wir das Lamm Gottes, welches die Sünden, hier heißt es jetzt, nach Johannes 1,29 wegnimmt. Und das geschieht nicht automatisch. Das ist eine falsche Lehre, die in der Christenheit gelehrt wird, indem man sagt, Christus habe am Kreuz alles getan, die ganze Christenheit sei errettet. Das wäre Automation. Und das ist es nicht. Und wer das lehrt, lehrt Verderben, je nach Größe der Lehre. Das geschieht nicht automatisch wie beim Gesetz hinweggetan, sondern der treue Herr nimmt sie hinweg von der Seite Gottes her. Der Mensch erfährt das hinwegnimmt, wenn der Sünder mit seiner Last zu Christus kommt. Dann erfährt es. Aber nicht in Automation. Ich sage es noch einmal. Für jeden Sünder, der zum Herrn kommt und unter der Schuld des Gesetzes stand, ist sie bereits zuvor hinweggetan. Was kein Hindernis für die Hinwegnahme seiner allgemeinen Sünden darstellt. Damit ist dem Volke Israel weitgehend die durch die Sünde des Gesetzes noch unter die Schuld der Nationen gerissen wurden, entgegengekommen wurden, sodass keine vergrößerte Schuld gegenüber den Nationen im Zustand des Unglaubens mehr vorhanden ist. Auf das er, heißt es, die zwei, friedenstiftend. Und diese zwei, von denen hier geredet wird, sind im Frieden die Fernen und die Nahen von Vers 17, die Heiden und die Israeliten. Das sind die beiden. Oder die zwei. Beide mussten zuerst im Unglauben eingeschlossen werden, um ihnen Gnade bringen zu können, wodurch der Friede Gottes uns zuteil werden konnte. Allein nur im Frieden konnte durch den Friedensstifter Christus Israel und die Nationen, wie es heißt, in sich selbst die beiden zu einem neuen Menschen schaffen. Der Herr hat also in sich selbst, das heißt in seinem Leibe, diese beiden zu einem geschaffen. Was heißt das, zu einem? Der Apostel Paulus schreibt darüber an die Galater in Kapitel 3, Vers 28. Denn da ist nicht Jude und Grieche, da ist nicht Sklave und Freier, da ist nicht Mann und Weib, das ist nur hier. Denn ihr alle seid einer in Christo Jesu. Darum geht's. Und wenn Gott uns das geistliche Verständnis dafür gibt, das heißt, sobald wir errettet sind, dann haben wir geistliches Verständnis, dann erfreuen sich unsere Herzen über diese Tatsachen. Dieser eine ist der eine Leib des Christus, welcher hier als neuer Mensch angesprochen ist. Der Herr hat also in seinem sündlosen Leibe die beiden zu einem neuen geistlichen Leib eins werden lassen. Ob Jude oder Grieche. In der Bildung dieses einen Leibes, der ja himmlischen Charakter hat, gebraucht Gott heute die örtliche Gemeinde, um die notwendige Darstellung hier schon sichtbar werden zu lassen. Damit weist der eine auf den geistlichen Christus, wovon der Herr das Haupt und wir der Leib sind. Der Weg aber, ausgedrückt, ist der neue Mensch, ist die neue Schöpfung in uns. Von dieser neuen Schöpfung redet das Neue Testament an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel in Galater 6, Vers 15. Dort heißt es, weder Beschneidung noch Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung, die ist etwas. Im Blick auf die Ewigkeit ist sie etwas, diese neue Schöpfung. Aber alles Übrige, Sichtbare heute nicht. Diese neue Schöpfung ist nicht materiell, sondern sie ist geistlich. Alles, aber auch alles, was mit dem Fleische verbunden ist, zählt in der neuen Schöpfung nichts. Und das ist kostbar. Weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Weib, zählt alles nicht mehr. Wir sind einer in Christo Jesu, in der neuen Schöpfung. Oder in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Wenn jemand in Christo ist, heißt es, da ist eine neue Schöpfung. Das in Christo Sein ist so eng verbunden durch Gottes Wort, dass es nur möglich ist, wenn eine neue Schöpfung da ist. Es gibt keine neue Schöpfung heute, außer in Christo Jesu zu sein. Und wir sind dann in Christo Jesu, wenn wir errettet oder wie die Schrift sagt, wiedergeboren wurden. Und das ist hier die neue Schöpfung. Es ist unmöglich, wie manche meinen, einmal eine neue Schöpfung zu haben, um diese dann ein halbes Jahr später nicht mehr zu besitzen. Ob da Sünden dazwischen liegen oder nicht, ist jetzt egal. Es ist absoluter Unsinn, solches zu reden und zeugt von einer Schriftunwissenheit abgrundtief. Sobald die neue Schöpfung da ist, die ja nicht durch Menschen gemacht wird, sondern durch Gott, und Gott bildet durch die neue Schöpfung Gottheitsvermehrung, denn es steht geschrieben, wisset ihr nicht, dass ihr Götter seid. Und dann sagt der Herr, und das Wort kann nicht aufgelöst werden. Das ist eine Frage des Glaubens. Sobald diese neue Schöpfung da ist, sind die beiden, Epheser 2,16, mit Gott versöhnt. Die sind versöhnt. Wodurch? Durch das Kreuz, sagt Paulus. Beide in einem Leibe, das ist der Leib Jesu am Kreuz. Der materielle Leib Jesu am Kreuz. Um geistlich durch Versöhnung den einen geistlichen Leib zu bilden, von welchem Christus das Haupt ist. Als Gott die beiden versöhnte, musste die Feindschaft getötet sein. Deshalb in Vers 16, die Feindschaft getötet. Das waren unsere Sünden, unser aller Sünden. Diese Sündenfeindschaft musste getötet werden. Während die Feindschaft des Gesetzes, das ja heilig war, hinweggetan werden musste, nicht getötet. Hier sehen wir die unterscheidenden Merkmale. Die Tötung der Feindschaft geschah durch das Kreuz. Danach ist der Mittelpunkt, wir freuen uns darüber, das Kreuz. Sowohl für die Tötung der Feindschaft wie auch die Versöhnung, das Kreuz. Die Friedensverkündigung, Vers 17, konnte erst geschehen, nachdem Vers 15 und Vers 17 vollzogen war. Das heißt, ohne Christus gibt es keinen wahren Frieden. Christus kam und nahm die Feindschaft weg. Worin? Indem er das Gesetz nicht tötete, sondern erfüllte. Das sind die Ausgangspunkte. Aber der Herr kam nicht, um unsere Sünden zu erfüllen. Das hat er nie gemacht. Der Herr war der Einzige, der das Gesetz hielt, und er musste sterben. Nach der Sündenaufnahme trug er, unser Herr, unsere Schuld auf dem Holze, nach 1. Petrus 2, Vers 24, und die Feindschaft tötete er indem er den zunichte machte, der die Macht des Todes hatte, Hebräer 2,14. Und wir kommen zum Schluss zu einer begrifflichen Definition über das Wort setzen. Setzen, was bedeutet es? Alles, was mit setzen verbunden ist. Setzen drückt bei Vollzug einen abgeschlossenen Vorgang als einen Fakt in der Rechtskraft aus. So wie Gott bei der Schöpfung einstmals die Lichter schuf, dann heißt, und setzte sie, er setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, 1. Mose 1,17. Gleichso setzte er Gott den Menschen in den Garten Eden. Wofür? Im Auftrag zum Dienst. 1. Mose 2, Vers 15. Die Sünde im Garten Eden brachte den Fluch über den Menschen. Seitdem, steht geschrieben, ist es dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Hebräer 9, 27. Und genauso gesetzt danach aber das Gericht. Nach dem leiblichen Tod sterben, kommt dann das Gericht. Wohl dem, der in Christo geborgen ist, weil Christus für jeden Erretteten das Gericht auf sich genommen hat, das uns treffen wird, wenn wir nicht versöhnt sind durch des Lammes Blut. Daraufhin beginnt Gott mit Verheißung. Nach diesem Sündenfall, dass es dem Menschen gesetzt war zu sterben, beginnt Gott mit Verheißungen. Verheißungen, die den ersten Schimmer neuen Lebens aufkommen lässt. In 1. Mose 3,15, dort heißt es, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. In dieser Verheißung, wofür die Feindschaft gesetzt wurde, liegt die Errettung durch Jesus, dem Samen des Weibes. Wer sich nicht retten lässt, bleibt im Fluch der Verlorenheit auf ewig. Später gab Gott dem Volke Israel das Gesetz. Und zwar im Auftrag zum Dienst. Die Nichterfüllung des Gesetzes erwies sich als Fluch. Paulus redet in Galater 3, Vers 10 davon. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt im Gesetz. Gott gab der Gemeinde das Gesetz des Lebens. Römer 8, Vers 2. Wofür? Um Gott dienen zu können. Um Gott zu dienen im Geiste. Auch dann, wenn der Herr am Fluchholz hing, trug er für uns den Fluch, der auf uns war im Geiste, nicht aber den Fluch im Fleische. Darum können wir, befreit vom Fluch im Geiste, dem Herrn dienen im Geiste. Wir sollen es nicht versuchen, den Herrn zu dienen im Fleische. Das hat Israel bald 2000 Jahre versucht und nicht hingebracht. Sodass das Resultat dann an jeden, der Gesetz halten wollte, in Galater 3, Vers 10 hinterlassen wurde. Erst im Tausendjahrreich wird, wie es heißt, keinerlei Fluch mehr sein. Und darum wird im Millenäischen Reich der Tod nicht mehr herrschen. Es wird kein Geschrei mehr sein. Kein Schmerz, keine Trauer wird mehr sein. Wir freuen uns darüber, weil Christus, als er am Fluchholz hing, für jene Menschen, die durch die furchtbare Gerichtszeit der 70. Jahrwoche gingen, zugleich auch den Fluch des Fleisches mit hinweggenommen hat. Danach dienen jene im Millenäischen Reich sowohl dem Fleische nach, Gott, ohne Fluch, durch die Ausgießung des kommenden Geistes Gottes für Israel, auch dem Geiste nach Gott. Das ist die Enderfüllung. Aber wir dürfen uns freuen, dass die hohen Verheißungen der gewaltigsten Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott heute zu finden sind, wo der Herr Jesus seinen Leib, diesen einen Leib sammelt, um ewiglich mit ihm verbunden zu sein. Gehörst du dazu? Dann darfst du dich riesig freuen. Du hast eigentlich damit der Aufgabe des irdischen Lebens Genüge getan. Du bist dann errettet für alle Ewigkeiten und bestimmt für die Freude der Herrlichkeit des Himmels zu sein. Wer sich aber nicht retten lässt, weil er die Finsternis mehr liebt als das Licht, wird ewiglich und für immer abgeschlossen sein von den wunderbaren Verheißungen der Herrlichkeit und wird zubringen müssen in ewiger Verdammnis und aller Gottesferne. Wir preisen den Namen unseres Herrn Jesus Christus, der in Vollkommenheit ein Werk der Befreiung und Erlösung am Kreuz hat geschehen lassen für dich und für mich. Amen.